Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie sitzen sonntags in der Kirche und hören dort nach wenigen Minuten schon aus einem der vier Evangelien. Und welches der vier Evangelien Sie dabei hören, das werden Sie jetzt denken, ist doch egal, schreiben doch eh alle dasselbe, nur mit anderen Worten, oder? Nicht wirklich, sagt unser Studiogast, denn er meint, dass es mit den vier Evangelisten so ähnlich sei wie mit den vier Freunden, die den Gelähmten zu Jesus tragen und ihn durchs Dach auf einer Bahre zu Jesus herunterlassen. Wie den Gelähmten, da tragen die vier uns förmlich zu Jesus. Wie vier Freunde zeigen sie uns in ihren Texten verschiedene Seiten und Aspekte Jesu und seines Wirkens aus dem jeweils wirklich individuell verschiedenen Blickwinkeln auf. In einer losen Reihe, deren fünften und letzten Teil Sie heute hören, da lernten wir die vier Evangelisten etwas genauer kennen. Erinnern wir uns an die vorangegangenen Sendungen zu den Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas und zum vergangenen ersten Teil des Johannesevangeliums. Im Markus-Evangelium, da begegnen wir einem Jesus, der selbst das Evangelium ist. Wir erleben, wie Markus richtig drauf brennt, dass wir diesen faszinierenden Jesus begegnen. Er möchte, dass wir ihn sehen. Der lässt richtig ein Video ablaufen. So reiht sich also ein Wunder an das andere. Der Markus, der möchte uns mit hineinnehmen in die Begegnung mit Jesus, von dem er so begeistert ist. Beim Matthäus hingegen, der ist jemand, der erfahren hat, wie ein einziges Wort Jesu ein ganzes Leben heilen, aufrichten und umgestalten kann. Er möchte, dass wir Jesus hören. Also hat er fünf großartige Reden Jesu aufgeschrieben. Dazu möchte er uns auch zeigen, dass es gar keinen Bruch, sondern eine Kontinuität gibt zwischen Alten und Neuen Testament. Er lässt uns Jesus sehen als den einen Lehrer, der Worte hat wie niemand sonst. Dann bei Lukas, der schreibt sein Evangelium für die Christen, die vom Heidentum herkamen. Es wurde geschrieben, um den Glauben zu festigen für den, der im Glauben wachsen und gefestigt werden will oder dessen Glaube erschüttert ist. Und der Lukas, der bringt uns also die Barmherzigkeit Jesu nahe. Und jetzt zum Johannesevangelium, das haben wir zwei geteilt. In einem vorangegangenen ersten Teil, da stellte unser Studiogast die erste Hälfte der Schrift des Johannes als das sogenannte Buch der das Buch der Zeichen vor, die Jesus tut. Also für Johannes gibt es keine Wunder, sondern Zeichen Jesu, bei denen die Bedeutung die berichtete Tat übertrifft. Denn das Wichtigste ist nicht das, was man sieht, sondern das, was es bedeutet. Also Johannes schreibt für jene, die schon mit dem Christentum vertraut sind. Im heutigen zweiten Teil zum Johannesevangelium, da betrachten wir ja auch die zweite Hälfte des Textes, also von ab Kapitel 13 des Johannesevangeliums. Und unser Studiogast, der Herr Papenkort, hat das überschrieben, das Buch der Verherrlichung Jesu am Kreuz. Herr Papenkort, ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns in der Lebenshilfe. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Miller.
Schön, dass Sie sich wieder Zeit für uns nehmen und unsere Hörerinnen und Hörer. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind seit rund 25 Jahren vollzeitlich tätig beim Institut für Weltevangelisierung ICPE-Mission. Das ist eine katholische Laienmissionsorganisation. Genau, da sind Sie tätig und man hört es eigentlich auch an Ihren, ja, wie soll ich sagen, Ihrer Begeisterung, die wir dann gleich auch klingen hören, ja, dass es richtig auch in Ihnen, ja, ein inneres Anliegen und ein Brennen ist. Also wer Herrn Papenkort nicht kennt, der wird ihn also jetzt kennenlernen. Ich freue mich jedenfalls schon auf die Sendung. Herr Papenkort, Sie haben ein paar Gedanken zum Johannesevangelium, ja, zum Buch der Verherrlichung Jesu am Kreuz, haben Sie sich gemacht. Dann bitte ich Sie einfach ums Wort. Ich werde dann zu gegebener Zeit die Hörerinnen und Hörer ja einladen, sich einzubringen in die Sendung. Sie können jetzt schon mal den Stift bereitlegen, wenn ich dann die Hörernummer durchgebe. Herr Papenkort, bitte.
Dankeschön, Herr Müller. Bevor wir zu diesem Buch der Verherrlichung am Kreuz kommen, möchte ich noch ein paar andere Aspekte anschauen, die sich durch das Evangelium ziehen. Wir hatten in der letzten Sendung gesagt, dass bei Johannes nicht so sehr der Johannes uns den Jesus vorstellt, sondern Jesus sich selber vorstellt. Und das wird ganz deutlich in diesen markanten Worten, die bei Johannes vorkommen, wo Jesus sagt, ich bin. Und dann folgt immer ein Bild. Das sind ganz wichtige Worte, ganz tiefe Worte, die wir auch eigentlich alle kennen, weil die etwas aussagen darüber, wer Jesus für uns sein möchte. Was er für uns sein möchte. Ein Wort, das finden wir in dem berühmten 6. Kapitel. Da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt hier nicht, ich gebe euch das Brot des Lebens. Sondern er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wenn ein normaler Mensch auftreten würde und sagen würde, ich bin ein Brot, würden die alle den irgendwo hinschicken, aber dem nicht weiter zuhören. Jesus sagt hier, ich bin das Brot des Lebens. Das Brot ist ein Lebensmittel. Ein Brot wird gegessen. Damit wir von diesem Brot ernährt werden, müssen wir dieses Brot verdauen. Damit dieses Brot ein Teil von uns wird. Wir beißen ja nicht in ein Stück Brot und schlucken das einfach so heile runter. Sondern wir kauen das und wir kauen das, weil wir möchten, dass eben diese Nahrung, dieses Brot, ein Teil von uns wird. Das heißt, dieses Brot des Lebens, diesen Jesus, den wollen, er möchte Teil von uns werden, so wie dieses Brot. Und zwar Teil von unserem ganzen Leben, nicht nur von der frommen Stunde am Sonntagmorgen und der Gebetsstunde am Mittwochabend, sondern in unseren Gefühlen, in unseren Gedanken, in unserem Willen, in unserem Verstehen, in unserem Träumen, in unserem Wünschen. Er möchte unser ganzes Leben erfüllen, so wie eben dieses Stück Brot, das wir kauen, unseren ganzen Leib nährt und nicht nur die Hand oder den Fuß. Das heißt, wenn wir dieses Brot des Lebens, wenn wir dieses Brot aufnehmen, wenn wir ihm erlauben, ein Teil von uns zu werden, wenn wir es kauen und durchkauen, nicht einfach nur anschauen und wieder weggehen, wenn wir es durchkauen und wieder kauen, dann werden wir sehen, wie uns dieses Brot formt und wie uns dieses Brot stärkt und wie wir eben mit diesem Brot durch jede Wüste gehen können, um am Ende das gelobte Land zu erreichen.
Wie formt uns dieses Brot?
Naja,
weil eigentlich sind doch immer wir die, die das Brot formen. Wir kneten es, machen eine Kugel oder eine Wurst oder sonst was draus. Aber jetzt formt uns dieses Brot.
Ja, nun ist ja das auch ein Stück ein Bild. Das ist ja nicht nur das Brot. Wir müssen jetzt nicht zu schnell den Schluss ziehen zur Eucharistie. Das ist natürlich auch wahr.
Okay.
Aber hier ist auch das Brot, das, wo Jesus sagt, das Wort Gottes ist wie Brot. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Wenn wir dieses aufnehmen, hören oder lesen und dann das bewegen und wieder bewegen und nochmal indem einen Raum geben in unserem Leben, dass es Wurzeln schlagen kann, dass es wachsen kann in uns, da nährt uns das Brot. Das ist nicht einfach, wir können nicht einfach mal lesen und ob bang, war es das, wie so ein Artikel in der Zeitung. Sondern dieses Brot, dem wir hier begegnen, es will aufgenommen werden, uns umgestalten. Das Brot als Wort und das Brot als Eucharistie, natürlich. Der Petrus am Ende von diesem 6. Kapitel, ne, da hauen sie ja alle ab, weil das ist alles zu viel für die, was Jesus da erzählt, von wegen Brot des Lebens und ihr müsst mich essen und so. Und dann hauen sie alle ab und dann bleiben die 12 da stehen und sagt, Jesus, wollt ihr nicht auch gehen? Sagt Petrus, nein. Er sagt, du allein hast Worte des ewigen Lebens. Petrus sagt nicht, du erzählst so schön über das ewige Leben, sondern du hast Worte ewigen Lebens. Eben diese Worte sind ewiges Leben. Das hat man in der letzten Sendung. Jesu Worte sind ganz andere Worte als die Worte, die wir heute sprechen. Ein zweites Ich Bin-Wort von Jesus bei Johannes sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Das Licht leuchtet. Und zwar am allerbesten in Dunkelheit. Ne, dummerweise fällt uns das immer irgendwie zu spät ein. Wir denken, wir müssten schon im stehen und dann schauen wir auf Jesus, das Licht. Gerade im Dunkeln leuchtet eben genau dieses Licht. Das Licht, damals jedenfalls, hatten sie auch kein elektrisches, war das Licht nicht nur etwas, was leuchtet, sondern es war auch eine Quelle der Wärme. Und das Licht, das verstehen wir vielleicht, wissen wir vielleicht auch, am Anfang der Schöpfung, das Erste, was geschaffen wird, ist das Licht. Das Licht ist auch so etwas wie der Ursprung des Lebens. Das Licht, interessanterweise, ist eigentlich gar nicht sichtbar. Es wird immer dann sichtbar, wenn es auf jemanden, auf einen Körper, auf einen Gegenstand aufschlägt, auftrifft und von da reflektiert wird. Und dann ist die Frage natürlich, ob ich denn das sein kann. Ob ich denn dieses Licht der Welt, das Jesus ist, widerspiegel.
Ob ich das reflektiere, ja.
Genau, ob das durch mich sichtbar wird. Ob dieses Brot und dieses Licht in mir so wirklich wird und Raum gewinnt, mich gestaltet, dass die Leute um mich rum dieses Licht, was eigentlich unsichtbar ist, in mir reflektiert sehen. Ein drittes, natürlich haben wir genau 7. Ein drittes Bild ist, Jesus sagt in diesem berühmten Kapitel, im 10. Kapitel im Johannesevangelium, geht es viel über Schafe und Hirten. Ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin die Tür zu den Schafen. Er sagt nicht, ich bin die Tür im Zaun oder in einem Gatter oder zu einem Pferch, sondern ich bin die Tür zu den Schafen. Es geht mir auf jeden Fall um die Schafe. Durch diese Tür geht man rein und raus. Und diese Tür dann, die umfasst mein ganzes menschliches Tun. Das heißt, lasse ich Jesus diese Tür für mich sein? Erlaube ich ihm, lade ich ihn ein, diese Tür für mich zu sein? Das heißt, dass ich alles in mein Leben hineinlasse durch ihn und aus meinem Leben herausgebe, wirke, was ich erzähle, tue, auch durch ihn, dass er die Tür ist für mich in meinem Leben. Lass ich ihn, möchte ich ihn diese Tür sein lassen oder versuche ich, Sachen an ihm vorbeizuschmuggeln? Raus und rein.
Sachen an ihm vorbeischmuggeln, wie meinen Sie das?
Naja, weil so manche Sachen würde ich vielleicht gerne haben und ich weiß, wenn ich jetzt die an Jesus vorbeibringen will, sagt er, Moment mal. Okay. Und weil ich das weiß, ne, weiß ich, kenne ich das Loch im Zaun und schmuggel das halt da durch. Dann wird das Leben natürlich sehr kompliziert, aber ich denke, wir versuchen das immer wieder, weil wir immer denken, ja, Jesus ist irgendwie wohl nicht so dafür, aber das brauche ich einfach, weil so ein bisschen Spaß muss man ja auch haben. Dann denken wir immer, wir gewinnen etwas, und finden immer raus, dass es immer ein Verlustgeschäft ist. Also er möchte die Tür sein. Ich bin die Tür. Das vierte Bild, das kennen wir alle so gut. Ich bin der gute Hirte. Jetzt ist das ja zunächst einmal nicht so wirklich viel Besonderes, weil so viele Hirten gab es da. Wunderbar, nur waren die nicht alle so romantisch, wie wir die immer jetzt auch zu Weihnachten so wunderbar darstellen. Die Hirten damals, das waren so Jungs, die haben sich auf den Feldern versteckt, weil irgendwelche Leute hinter denen her waren, weil die irgendwas angestellt hatten. Das war nicht so eine Truppe von ganz tollen, lieblichen und wunderbaren Leuten. Das war eher so eine Truppe, da musstest du nicht unbedingt dabei sein. Jesus sagt nicht, ich bin der Hirte, sondern Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und dann schließt er gleich an, was die wichtigste Eigenschaft dieses guten Hirten ausmacht. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für seine Schafe. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für seine Schafe. Er schätzt die Schafe, er schätzt das Schaf, mich, so sehr, dass er sein eigenes Leben für dieses Schaf gibt. Das ist ein Hirte, der nicht wegläuft. Das ist ein Hirte, der nicht sagt, so weit gehe ich und nicht weiter. Der gute Hirte geht bis zuletzt und gibt sich selbst ganz. Jesus sagt nicht, ich zeige euch mal einen guten Hirten, sondern ich bin der gute Hirte. Und dieser gute Hirte, das ist ganz wunderbar in dem Kapitel, erkennt jedes Schaf bei Namen. Sagt er in Vers 3, er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Er pfeift nicht einfach mal und dann geht die ganze Herde nach aus dem Pferd, sondern er ruft jedes Schaf beim Namen. Er kennt jedes Schaf. Mit dem ganz allem, was dazugehört, Geschichte, Leben, Angst, Bedürfnisse, Verletzungen, Träume, Gefühle, was auch immer. Und dann steht da im Wunder, seine Schafe hören seine Stimme und folgen ihm. Seine Schafe hören, die kennen die Stimme. Jesus ist dieser gute Hirte. In einem nächsten Zeichen bei dem Lazarus sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Nicht ich bewirke, nicht ich gebe. Ich bin die Auferstehung und das Leben. In dem sechsten Ich Bin, das ist vielleicht das, was wir am deutlichsten oder am meisten gehört haben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was wir wohl oft hören eigentlich ist, ich zeige euch den Weg, ich sage die Wahrheit und ich gebe das Leben. Das sagt Jesus aber nicht. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Jesus sagt auch nicht, ich bin ein Weg, ich bin eine Wahrheit und ich bin ein Leben. Sondern er sagt, es gibt einen Weg und das bin ich. Es gibt eine Wahrheit und die bin ich. Es gibt ein Leben und das bin ich. Das ist schon ein sehr, sehr markantes Wort. Das heißt dann, für uns, wenn Jesus der Weg ist, dann heißt das, wenn wir ihn verlassen, dann verlassen wir eben diesen einen Weg. Dieser Weg, das ist nicht einfach nur eine Liste von Do's und Don'ts, eine Liste von Geboten und Verboten, sondern dieser Weg ist eine Beziehung. Das haben wir letztes Mal gesagt, beim Johannes, das christliche Ideal ist in Jesus bleiben. Bleiben. Er ist der Weg. Nicht er zeigt den Weg. Er ist der Weg. Jesus selber. Die Wahrheit hier heißt nicht, dass Jesus nicht lügt. Das sowieso. Aber hier die Wahrheit, das ist die Offenbarung. Das ist die Wahrheit, die Wirklichkeit, die Realität, wie sie wirklich ist. Das ist die Wahrheit, die in Jesus sichtbar wird, wo er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist, wenn er vor Pilatus steht und sagt, ich bin gekommen, um Zeugnis abzulegen für die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. In ihm sehen wir, wer Gott wirklich ist. Und das Leben ist etwas, das haben wir nicht aus uns selber. Das haben wir uns nicht gegeben. Das Leben ist Jesus selber. Er ist das Leben. Alles Leben lebt aus ihm. Wir können uns das Leben nicht selber geben und nicht selber stricken. Das letzte von diesen sieben Ich Bin-Worten, ich bin der wahre Weinstock, dieses wunderbare Stück im Evangelium in Johannes 15, wo es einfach darum geht, mit ihm zusammen zu in Beziehung, und zwar in einer ganz engen, in einer fast organischen Beziehung. Wie wir nicht nur an ihm dranhängen, sondern mit ihm verwachsen sind. Der sagt dann auch in diesem selben Kapitel, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt, dass eure Frucht bleibt. Da stehen wir dann oft da und denken, Mensch, viel Arbeit, wie kann ich denn Frucht tragen und strengen uns an und Frucht tragen, das fällt den wenigsten Früchten, wenigsten Bäumen und Sträuchern schwer. wenn Sie mal in einen Weinberg gehen, die wachsen da einfach vor sich hin, die Reben, ganz entspannt. Und dann kommen da mal Trauben dabei raus, mal weiße, mal rote. Wunderbar. Wenn Sie einen Apfelbaum sehen, den haben Sie noch nicht verkrampft gesehen. Der trägt einfach so Äpfel ganz locker. Aber es gilt nur, wenn wir eingewachsen sind in diesen Stamm, dann tragen wir Frucht. Jeder Apfelbaum trägt Früchte. Ganz einfach, aber nicht von Zweigen, die abgebrochen sind. Auch nicht von Zweigen, die sich ganz nah an den Stamm legen. Sondern sie müssen Teil von diesem Stamm sein. Sie müssen verbunden sein mit diesem Jesus. Natürlich gibt es über diese Ich-Bin-Worte noch viel mehr zu sagen. Ich möchte nur kurz aufzeigen hier, weil das ist etwas Besonderes in Johannes. Dass Jesus eben diese Ich-Bin-Worte sagt, hier bei Johannes. Nicht, um sich selbst zu definieren, sondern um ein bisschen uns zu zeigen, mit Bildern halt, uns zu zeigen, wer er für uns sein möchte. Was er in unserem Leben sein möchte, wenn wir ihn lassen, wenn wir ihn hineinnehmen, wenn wir ihn einladen in eben unser Leben. Und dann bleibt natürlich jedes Mal im Hintergrund dieser Satz, wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann sagt Jesus da auch in meinem Johannes im 14. Kapitel, der steht wie im Hintergrund von dem ganzen Evangelium. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Es ist nicht wirklich zweierlei.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Bei uns Gast im Studio ist Michael Papenkort von der ICPE-Mission, Institut für Weltevangelisierung. Wir hören ja einen Vortrag zum Thema Jesus in meinem Leben neu entdecken in den vier Evangelien. Heute geht es um den zweiten Teil des Johannesevangeliums. Herr Papenkort.
Jetzt kommen wir zu diesem zweiten Teil, zu diesem Buch der Verherrlichung. Bei Johannes ist die Passion und der Tod und Auferstehung Jesu anders, hat ein anderes Gewicht, eine andere Perspektive als die drei anderen Evangelien. Eine wirklich andere. Weil darum nenne ich das auch gerne wirklich das Buch der Verherrlichung Jesu am Kreuz. Und ich möchte gerne ein paar Minuten dazu verwenden, das ein bisschen anzuschauen, wie das bei Johannes so anders ist. Das beginnt schon damit, Sie kennen das alle, auf der Hochzeit zu Kanaan, also ganz vorne im Evangelium, kommt die Mutter Jesu auf ihn zu und sagt ihm, hör mal, mach mal was hier, ne? Die haben keinen Wein mehr. Und dann sagt Jesus, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und diese Stunde, die möchte ich einen Moment anschauen, denn die kommt immer wieder. Die zieht sich durch das Evangelium, diese Stunde. Im 5. Kapitel sagt Jesus, die Stunde kommt und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Alle, die sie hören, werden leben. Kapitel 7. Da wollten sie Jesus festnehmen, aber keiner wagte ihn anzufassen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Ein Kapitel weiter, in Kapitel 8. Diese Worte sagte Jesus, als er im Tempel bei der Schatzkammer lehrte. Aber niemand nahm ihn fest, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Jetzt gehen wir ins 12. Kapitel. Jesus antwortet ihnen, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Ein paar Verse weiter sagt Jesus, jetzt ist meine Seele erschüttert, was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Und dann am 13. Kapitel, jetzt fängt die Fußwaschung an, das ist das letzte Abendmahl. Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Dann im 16. Kapitel. Jesus redet viel mit seinen Jüngern und sagt, sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Ja, es kommt die Stunde, in der jeder, der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu leisten. Ein paar Verse später sagt er, dies habe ich in verhüllter Rede zu euch gesagt. Es kommt die Stunde, in der ich nicht mehr in verhüllter Rede zu euch spreche, sondern euch offen den Vater verkünden werde. Wieder ein paar Verse später. Die Stunde kommt und sie ist schon da, in der ihr versprengt werdet, jeder in sein Haus, und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dann sagt er, dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Und dann am Anfang vom 17. Kapitel, das 17. Kapitel ist der Abschluss vom letzten Abendmahl bei Johannes. Und das ganze 17. Kapitel ist ein großes Gebet. In manchen Bibeln ist das überschrieben mit das hohe priesterliche Gebet Jesu. Und der erste Vers heißt, dies sagte Jesus und er erhob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da. Vater, die Stunde ist da. Und als Jesus dann aufsteht von diesem Gebet, gehen sie in den Garten und dann kommt Judas mit der Kohorte, der Tempelkohorte, und dann nehmen sie Jesus gefangen und die Passion beginnt. Die Stunde ist da.
Also alles vorher war ein Countdown sozusagen.
Das war wie ein Countdown. Was hier, und die Stunde ist nicht zufällig irgendwie reingeschrieben in das Evangelium.
Ja.
Was hier sichtbar werden will, ist, dass Jesus der Dirigent der Geschichte ist. In Jesu Leben geschieht, was Jesus will. Jesus ist nicht so ein Spielball von verschiedenen Elementen, sondern er dirigiert. Er dirigiert diese Stunde. Das wird sein allerhöchster Moment. Und er bestimmt, wann der ist. Und dieser Aspekt ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um das Johannesevangelium und die Passion und den Jesu im Johannesevangelium zu sehen, zu verstehen.
Also die Dinge passieren nicht einfach irgendwie so und Jesus reagiert dann eben so und so, sondern ja, er bestimmt Zeit und Ort.
Er bestimmt. Das ist nicht, die Stunde ist noch nicht da, die Stunde ist noch nicht da, die Stunde wird kommen, die Stunde wird kommen. Und so, und jetzt ist die Stunde da. Bei Jesus, bei Johannes sehen wir Jesus als Zeremonienmeister. Jesus führt, kann man so sagen, den Dirigentenstab der Geschichte. Es ist ihm nicht entglitten. Er ist nach wie vor souverän. Und dann hilft uns Johannes, eben diesen Aspekt der Passion Jesu auch zu sehen. Nicht, dass die anderen Evangelien, die anderen Aspekte weniger wichtig wären, aber es ist auch ein Aspekt, den Johannes gezeigt, und den müssen wir auch auf dem Schirm haben. Er ist so wichtig. Er hat nicht die Souveränität verloren. Er führt immer noch diesen Dirigentenstab der Geschichte.
Auch wenn er der Geschundene ist?
Auch wenn er der Geschundene ist, sehen wir gleich noch. Aber er führt ihn auch noch heute, auch wenn das in der Welt ganz anders aussieht. Sie ist ihm nicht entglitten. Er hatte das Er hat das ganz am Anfang vom Johannesevangelium schon gesagt, dem armen Nikodemus, der nachts zu ihm kam. Da hat er schon gesagt, es wird eine neue Kupferschlange geben, so wie damals in der Wüste. Es wird eine neue geben. Und sie wird die heilen, die von dieser Schlange gebissen werden. Und diese Krankheit, die Jesus heilt, ist Sünde. Davon werden wir befreit, von Sünde und Tod, von dieser Sklaverei, von der er dann ein Stückchen später auch noch spricht. Wir sehen auch diese Souveränität dann in so Versen wie im 10. Kapitel sind wir wieder, wo Jesus sagt, niemand entreißt mir das Leben, niemand, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Niemand nimmt es mir. Ich entscheide. Das Ding passiert hier nicht einfach. Ich entscheide. Und sagt er, das ist mein Auftrag, mein Leben hinzugeben und es wiederzunehmen. Er sagt dann in dem 15. Kapitel, Sie kennen die Verse alle schon. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Er konnte sowieso nicht so, nein, er gibt es freiwillig hin für seine Freunde. Wenn wir, was bei Johannes auch auffällt, es gibt diese berühmte Gethsemane-Szene nicht, wo Jesus in den Garten geht und Blut spritzt, wo dann seine Apostel da von Müdigkeit übermannt sich hinlegen. Bei Johannes, das hatte ich eben schon gesagt, das ist hohe priesterliche Gebet, ein wunderbares Gebet. Dann steht Jesus auf, sie gehen in den Garten und Judas kommt mit den Soldaten, sofort. Da passiert etwas, das ist, es fällt den wenigsten wirklich auf. Da kommt diese Tempelkohorte, um Jesus da zu greifen. Und sie wissen ja nicht, wer das ist. Und dann fragen sie dreimal. Dann sagt Jesus, wen sucht ihr? Da sagt Jesus von Nazareth. Und dann sagt Jesus, ich bin. Und dann fallen die alle um.
Wieso fallen die um und stürzen sich nicht auf ihn?
Nachher greifen sie ihn dann ja schon wieder, ne? Also es ist ja nicht. Aber die fallen um. Und warum? Um alles in der Welt, wenn der Jesus hinsteht und sagt, ich bin, warum fallen die dann hin? Dieses Ich bin, da steht im Deutschen immer Ich bin es. Das Erste ist einfach nur drangehängt. Dieses Ich Bin, das ist das Ich Bin, das der Moses im brennenden Dornbusch gehört hat. Dieses Ich Bin, das ist der unaussprechliche, göttliche Name. Und da steht Jesus hin, die kommen da anmarschiert in einem Garten, weißt du, wie groß die Kohorte ist, mit ihren Schwertern und Speeren und was auch immer. Und da steht er und sagt, Ich Bin. Und dieses Ich Bin, das ist so ein gewichtiges Wort. Das ist unglaublich. Das durfte kein Mensch in den Mund nehmen. Jesus sagt im Endeffekt, ich bin Gott. Und dann fallen die um. Jesus sagt dann, ich habe vor aller Welt gesprochen. In Synagogen, Tempel gelehrt, wo alles zusammenkommt. Nichts im Geheimen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben und was ich zu ihnen gesagt habe, ne, als sie ihn verhören. Steht er ganz locker da und einer großen Souveränität, da steht dann ein Soldat, ne, der dachte, das war eine freche Nummer hier. Ne, Jesus steht da im Verhör und sagt, ich habe vor aller Welt offen gesprochen, was wollt ihr überhaupt? Und da schlägt er ihm ins Gesicht. Da steht Jesus immer noch ganz aufrecht da. Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es mir nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Und dann lässt der Pilatus, ein bisschen später lässt der Pilatus ihn geißeln und stellt ihn dann wieder dem Volk vor und spricht dieses berühmte Wort. Exo homo. Da ist der Mensch. Ich glaube, Pilatus hatte überhaupt keine Ahnung, was er da wirklich gemacht hat. Denn in Jesus sehen wir den neuen Menschen. In Jesus sehen wir diesen Menschen voller Würde und Respekt, der sich selbst hingibt, der nicht von anderen greift und gewinnt, sondern sich selbst hingibt. Mit einer Würde und einem Respekt, der auch an dem Pilatus unangreifbar ist. Unangreifbar ist. Denn Pilatus denkt, er ist halt der Starke, weil Jesus da steht. Er kann kaum noch stehen, der Jesus gegeißelt, geschlagen, übermüdet, misshandelt, was alles. Und dann befragt dieser Pilatus ihn und Jesus schweigt. Und das bringt den Pilatus natürlich aus dem Gleichgewicht, weil was soll er damit machen? Und dann wird er sauer und sagt, du sprichst nicht mit mir, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen? Und da steht dieser Jesus da, kann sich kaum noch gerade auf den Beinen halten und sagt dann diesem Pilatus in seinem Ornat, ne, gestriegelt, gestriegelt, du hättest überhaupt keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben werde. Einer von uns beiden hat Macht und du bist das nicht. Das läuft immer so schnell an uns vorbei, weil wir immer die Geschichte schon kennen. Aber diese Antworten, diese Worte Jesu in dieser Situation, die müssen uns überraschen. Als dann Jesus gekreuzigt ist, dann verteilen die Gewänder unter sich. Und da fällt auf, das schreibt der Johannes extra, beim 19. Kapitel in Vers 23. Moment. Als die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus. Für jeden Soldaten einen Teil. Dazu kam noch das Untergewand. Es war ohne Naht von oben an in einem Stück durchgewebt. Warum um alles in der Welt hat Jesus denn so ein Gewand an? Dieses Gewand ohne Naht, von oben ein Stück durchgewebt, das war Teil der Bekleidung des hohen Priesters. Das gehört zur Bekleidung des hohen Priesters. Und hier wird das noch einmal ganz deutlich. Johannes stellt heraus, dass Jesus der hohe Priester ist, der hier das eine ewige Opfer zelebriert. Bei Johannes ist Jesus nicht nur Opfer. Jesus ist Opfer und der Priester. Jesus ist der Priester, der sich selber darbringt. Und wir wollen das sehen, weil das in der Passion ein wichtiger Aspekt ist. Nicht, wir wollen das gar nicht wegreden. Jesus hat natürlich gelitten, und so wie es bei einem Evangelisten geschrieben ist. Aber er ist eben auch dieser hohe Priester, dieser ewige hohe Priester, dieser einzige Mittler zwischen Gott und Mensch, der hier dieses eine ewige Opfer zelebriert. Und darum sind dann auch diese Worte Jesu am Kreuz nicht einfach Worte, die man auch woanders hätte sagen können. So ein paar Sachen hätte er auch regeln können vorher mit den Jungs. Das hat er bei Johannes da 5 Kapitel beim letzten Abendmahl gesessen und hätte auch Übersetzungen unterbringen können. Nein. Sie gehören in diese Opferfeier hinein.
Also die Worte sind wohlgesetzt.
Ja, und immens wichtig. Diese drei Worte, die kennen wir natürlich alle. Das eine, Frau, siehe dein Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Ne, wo Johannes und Maria unter dem Kreuz stehen. Da manchmal denken halt dann Leute, ja Mensch, ne, das ist da halt hier, hör mal Johannes, ne, pass mal ein bisschen auf die Mutter auf. Weil, ne, wo soll die jetzt hin?
Nochmal schnell die letzten Dinge regeln.
Ja, Mensch, ne, ganz vergessen. Nein, natürlich nicht. Ja, als ob das jetzt Jesu größte Sorge am Kreuz gewesen wäre. Sondern hier gibt er, und da gibt es dann viel, viel zu sagen über diesen Satz, ja, aber da gibt er diese Mutter nicht nur diesem einen Johannes, sondern allen seinen Jüngern eben als Mutter. Und diesen Jünger eben als Sohn, diese Jünger, die anderen Jünger, uns als Söhne und Töchter eben dieser Mutter. Also das ist nur ein ganz kurzer Satz, den Jesus da spricht, aber immens tief. Das ist viel, viel mehr, als wir uns das so an der Oberfläche einfach dann vielleicht vorstellen. Da gibt es noch ganz viel dazu zu sagen. Da kann man auch locker 5 Sendungen dazu machen. Aber es ist einfach, dass wir einfach sehen, das sind Worte, die ungleich viel tiefer sind, als man so beim schnellen Hingucken einmal sieht, eben weil sie von diesem Hohenpriester in diesem einen Opfer gesprochen sind. Das zweite Wort ist noch kürzer, mich dürstet. Und dann kann man hingucken und sagen, ja Mensch, ne, klar, wer so am Kreuz hängt, da hat schon mal Durst. Ich glaube nicht, dass Jesus gesagt hat, hör mal Leute, ich habe einen trockenen Mund, gebt mir was zu trinken. Da gibt es eine Referenz zu einem Psalm. Die Psalmen reden ganz viel über Jesus. Und in einem von den Psalmen heißt es, Gott, du mein Gott, sehnsüchtig suche ich dich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir verlangt mein Leib gleich einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Nicht, wenn man so ein Wort mitnimmt und dann das Wort Jesu hört, mich dürstet, dann ist das eine ganz andere Nummer. Dann wird es ungleich viel tiefer. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt dazu. Es dürstet Jesus, dieses lebendige Wasser zu geben, von dem er schon mitten im Johannesevangelium gesprochen hat. Wer dürstet, komme zu mir und es trinke. Und am Kreuz sagte, mich dürstet danach dieses lebendige Wasser endlich zu senden, zu ermöglichen, auszugießen. Und bei Johannes macht er das am Kreuz. Nicht, als Jesus gestorben ist und sie eben mit der Leiste in die Seite stechen, kommt Blut und Wasser heraus. Und seit jeher ließ die Kirche in diesem Blut und Wasser Sakramente und den Heiligen Geist. Mich dürstet. Das spricht eben auch dieser hohe Priester. Und dann dieses dritte Wort, das ist, also ich finde das unheimlich toll, sagt, es ist vollbracht. Aber er sagt jetzt nicht einfach, Mensch, endlich vorbei, sondern dieses griechische Wort, tetelestai, das ist am Ziel angekommen. Da wollte ich hin. Jetzt wird alles neu. Das ist der Wendepunkt in der Geschichte. Hier gibt es ein Vorher und Nachher. Wir sind da, angekommen. Jetzt fängt alles ganz neu an.
Obwohl man eigentlich denkt, jetzt ist es aus. Das Spiel ist aus.
Ja, nein, nein. Nein, 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 nein. Jesus ist das. Das ist dieser.
Nein, ich meine ja nur, die Jünger, ja, die unterm Kreuz stehen, für die ist aus und vorbei. Der Traum ist ausgeträumt.
Ja, klar.
Ja. Und für Jesus ist es von oben herunter, sieht er als der Erhöhte, es fängt was Neues an.
Ja, alles wird neu, alles wird neu. Und dann, auch wie Johannes dann schreibt, als Jesus dann gestorben ist am Kreuz, er neigte das Haupt und er gab seinen Geist auf. Eine ganz, ganz erhaben. Na, Jesus stirbt nicht einfach, sondern er neigt das Haupt. Sogar den letzten Moment, den bestimmt er auch. Der Kopf fällt ihm nicht, aber er neigt das Haupt und er gibt seinen Geist auf. Und dann gibt Jesus eben diesen verheißenen Heiligen Geist. Jesus hat dann vorher im Evangelium gesagt, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Alle Menschen befreit, erlöst, freigesetzt. Ich nehme sie mit. Ich nehme sie auf. Also, dieses ganze Geschehen, das kann man in so einer Stunde jetzt auch nicht so schnell alles machen, durchmachen. Aber vielleicht haben Sie ein bisschen gesehen, wie Johannes uns so einen ganz wichtigen Aspekt der Passion deutlich machen will, sehen lassen will, zusammen mit den anderen Aspekten. Ja, aber ich denke, diese Souveränität, dieses hohe Priesterliche in der Kreuzung, in der Passion, das geht uns meistens ein bisschen durch die Lappen. Das sehen wir so schnell oft nicht. Und wir haben, denke ich, manchmal auch einfach nur so eine Gesamtpassion irgendwie auf den Schirm, weil wir immer die Evangelien so stückweise hören und nicht wissen, welcher Teil jetzt zu welchem Evangelium gehört. Deswegen ist es vielleicht manchmal ganz gut, wenn man die Evangelien einmal so am Stück durchliest. So mal schauen, wie Markus das darstellt und wie Johannes das darstellt, damit wir sehen, diese verschiedenen Perspektiven, diese verschiedenen Aspekte, die alle wichtig sind, dass wir sie zusammen sehen.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Gast im Studio ist Michael Papenkort. Wir hörten einen Vortrag über das Johannesevangelium, den zweiten Teil des Evangeliums, der überschrieben ist, das Buch der Verherrlichung am Kreuz und die Stunde Jesu. Und ich begrüße jetzt eine Hörerin aus Minderstetten, die Frau Schmeitzel. Hallo, grüß Gott.
Hallo, grüß Gott. Ich möchte mich als erstes mal bedanken für den schönen, wunderschönen Vortrag. Und jetzt ist mir der Herr Papenkort hat gesagt, dass Jesus gesagt hat, seine Stunde ist noch nicht gekommen. Dann ist mir der Gedanke eingefallen, dass er in der Hochzeit zu Kana hat die Mutter Gottes ja Jesus gebeten, sie haben keinen Wein mehr. Dann sagt Jesus, Frau, was willst du? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber durch das Vertrauen der Mutter Gottes hat Jesus praktisch seine Stunde aufgehoben, also vorausgezogen. Also stimmt es, auf die Fürbitte der Mutter Gottes hat Jesus praktisch eine Stunde vorausgezogen, weil sie wäre ja eigentlich noch nicht da gewesen. Da möchte ich jetzt, ob das so stimmt.
Schauen Sie, Frau Schmeißel, diese Stunde, von der Jesus da spricht, das ist tatsächlich die Stunde am Kreuz. Das ist wirklich diese Stunde, ob das genau eine Stunde ist oder nicht, ist egal, aber das ist der Moment, den er meint. Da bei der Hochzeit zu Kanaan nimmt er diese Stunde wohl tatsächlich schon einmal in dem Sinne vorweg, als dass eben dieser Wein, den er dann da hervorbringt, eben eigentlich ein Wein ist, der ja erst durch seinen Tod und Leiden und Auferstehung für uns möglich und erreichbar wird. Aber ich denke, dass das schon so einfach stimmt, ne? Wo er dann auch seiner Mutter sagt, meine Stunde, das ist doch nicht so weit, wir warten noch ein bisschen, ne? Gehen noch mal 3 Jahre ins Jahr oder wie lange auch das immer. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Bitte von der Gottesmutter natürlich etwas, auf das er dann auch eingeht. Aber ich denke nicht, dass er die Stunde da verschiebt. Weil auch auf die Fürbitte der Gottesmutter, diese Stunde, das war ein Punkt, denke ich, der hat er deutlich im Auge gehabt. Deswegen sagt er auch immer nicht, hör mal, lass mal gucken, wann die Stunde denn wohl sein wird. Er sagt, nein, meine Stunde ist noch nicht da. Heißt aber nicht, dass ich hier gar nichts mache. Tatsächlich ist ja diese Hochzeit ein Zeichen für diese schlussendliche Hochzeit zwischen Gott und dem Volk, die ja eben dann durch Kreuz und so weiter alles möglich wird. Also es ist irgendwie beides richtig, weil dieses ganze Zeichen dieser Hochzeit ja eine Vorwegnahme ist von etwas, was erst viel später möglich wird.
Danke, Frau Schmeitzel, für diese Frage.
Danke auch.
Und wir schalten weiter nach Landshut zur Frau Weinberger. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Ihnen beiden gesegnete Weihnacht.
Ich bin auch.
Ja, für mich war Ihr Vortrag, Herr Patenkort, ein Geschenk. Ein ganz kostbares Geschenk, weil ich bin jetzt 84 und ich darf jetzt im Alter noch einmal hören, was mich in meiner Jugend geprägt hat. Ich habe die Synoptiker überhaupt nicht. Ich habe nur das Johannesevangelium durch mein Leben getragen. Und wir waren geführt von den Jesuiten in St. Michael, weil die Lehrerinnen damals nicht heiraten durften. Und da ist einmal im Monat kam einer von diesen Jesuitenpatres und hat diese armen jungen Frauen, die da so halb zölibatär leben mussten, vom Staat her betreut. Und da war das Johannesevangelium, hat einfach mein ganzes Leben begleitet. Und ich war später mal ziemlich befremdet, wenn ich dann die Synoptiker gelesen habe. Aber jetzt will ich nur noch sagen, diese Schlüsselszene, wo sie alle stürzen bei der Gefangennahme, da war auch für mich so schön zu sehen, dass seine Souveränität aufleuchtet und seine Liebe. Denn beim dritten Mal sagt er dann, lasst die meinen gehen oder lasst die anderen gehen. Und in dem Moment ergreifen sie ihn dann.
Ja.
Also diese Liebe, die dann auch noch einmal, dieses freiwillige, souveräne Gehen in den Tod und eben die Liebe für die Seinen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es war wunderschön.
Dankeschön.
Gesegnete Zeit.
Wünsche mir auch.
Ja, danke.
Aber es geht ja noch weiter, Frau Weinberger. Der Herr Papenkort hat ja noch nicht alle seine Munition verschossen. Herr Papenkort, Jesus sagt ja, als er auf dem Kreuzweg stürzt, sagt er wieder zu seiner Mutter, siehe, ich mache alles neu.
Ja, das kommt allerdings nur in dem Film vor, ne?
Ja.
Das ist okay, aber das ist eine Szene, die mich sehr beeindruckt. Das ist für jedes Mal, wenn ich den Film schaue, die Passion Christi, ne? Ich schaue... Dieser eine Moment, der fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Der, wo Jesus dann aufsteht unter dem Kreuz, seine Mutter anschaut und sagt, Mutter, keine Sorge, ich mache alles neu. Das Tolle daran ist, das passt so gut in das Johannesevangelium, weil Johannes alles neu macht. Ne, Johannes ist der Sohn des Donners. Da gibt es keine Verhandlungen, keine Kompromisse. Hier wird klarer Tisch. Alles neu. Der Matthäus, das hat der Herr Miller wunderbar dargestellt in der Einleitung, der Matthäus versucht, die Verbindung herzustellen, wie das Neue Testament die Wurzeln im Alten hat, wie da eine Verbindung ist. Und Johannes macht alles neu. Johannes lässt uns sehen, dass Jesus wohl, Matthäus hat ja auch recht, eine Weiterführung, eine Verbindung ist, aber zugleich auch etwas ganz Neues ist. Und diesen Schnitt, dieses ganz Neue, das haben wir schon oft gesehen, aber wir schauen einfach mal vielleicht ein bisschen schnell durch so ein paar Elemente durch. Das eine ist, Jesus ist eine neue Jakobsleiter. Die Jakobsleiter ist für die Juden damals was ganz Wichtiges. Das gibt es in der Genesis im 28. Kapitel, also ziemlich weit vorne. Da hat Jakob einen Traum und in dem Traum ist eine Leiter und da gehen Engel rauf und runter. Zwischen Himmel und Erde. Und Jesus sagt, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf und niedersteigen sehen, über den Menschensohn. Nicht mal bei Jakob, hier ist eine neue Verbindung, hier ist eine neue Leiter, hier ist eine neue Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und das bin ich. Jesus ist also die neue Jakobsleiter. Jesus ist auch der neue Mensch, das hatten wir eben schon, wo dann Pilatus sagt, siehe da, der Mensch. Jesus ist der neue Mensch, der freie Mensch, der mit Würde, Respekt, der Mensch, der sich hingibt, der Mensch, der liebt. Das andere, der dritte Teil ist, Jesus ist ein neuer Tempel. Nicht? Jesus sagt, reiß doch den Tempel nieder. In 3 Tagen baue ich das Ding wieder auf. Und die stehen da und verstehen das nicht. Und dann, der Evangelist erklärt uns das dann und sagt, er hat von dem Tempel seines Leibes gesprochen. Der Tempel jetzt ist nicht mehr etwas, was an irgendeinem Ort steht oder auf irgendeinem Berg, sondern jetzt wird angebetet im Geist und in der Wahrheit.
was er zu der Frau am Jakobsbrunnen sagt. Jetzt ist eine Hörerin aus München in der Leitung. Ich begrüße Sie.
Grüß Gott, ich habe eine Verständnisfrage.
Bitte.
Beim Tod Jesus, er gab seinen Geist auf. Das war der Heilige Geist, dass er aushaucht. Er haucht seinen Geist auf. Und dann denke ich, der Heilige Geist ist im Alten Testament, im Neuen Testament, erst recht bei der Menschwerdung.
Also die Frage ist, so wie ich sie verstanden habe, ja, was haucht denn Jesus da aus? Haucht er den Heiligen Geist aus? Weil das kommt doch eigentlich erst am Pfingsten.
Ja, okay. Also bei Johannes findet Pfingsten tatsächlich am Kreuz statt.
Okay.
Also ja, in der Johannes-Version ist Pfingsten tatsächlich da am Kreuz. Diese Wunde in der Seite, Blut und Wasser, das ist tatsächlich Pfingsten.
Mhm.
Ja? Das andere ist das, was Jesus aushaucht. Das ist ja nicht so, dass der Heilige Geist überhaupt gar nicht da ist und dann ist Jesus aushaucht und dann ist der Heilige Geist da. Der Heilige Geist ist immer da. Nur ob er für uns erreichbar ist, ob er für uns zugänglich ist, ob wir ihn wahrnehmen, ob er in uns Raum greifen kann, das ist die Frage. Und das wird durch Jesu Tod und Pfingsten, sei es am Pfingsttag oder eben da am Kreuz, für uns möglich, erfahrbar, dass dieser Heilige Geist in uns gegenwärtig werden kann, sodass wir seine Gegenwart wahrnehmen. Weil gegenwärtig ist er natürlich, er ist genauso omnipräsent wie Gott der Vater auch. Von daher hat Jesus, dass er nicht einfach nur ausgepustet und jetzt war aus ihm raus und bei uns drin, das wäre ein bisschen zu einfach. Ich denke, dass wenn es da heißt, dass Jesus seinen Geist ausgehaucht hat, dass einfach es gestorben.
Machen wir einen Sprung nach vorne, schon Richtung Pfingsten hin. Da gibt es ja eben die vielen Begebenheiten, wo dann später der Auferstandene seinen Jüngern begegnet und erscheint. Und da gibt es ja auch den ungläubigen Thomas.
Ja, dieser ungläubige Thomas. Bleiben wir im Moment davon weg, von diesem Unglauben.
Okay, ja? Einfach Thomas.
Er war einmal nicht zur richtigen Zeit da, er war einfach weg. Und er glaubt den Zeugen nicht, die erzählen ihm. Und er glaubt ihnen nicht, was sie gesagt haben. Und dann kommt er 8 Tage später nochmal und Jesus kommt wieder. Und dann sagt Jesus nicht, ja, hör mal zu, Thomas, ne? Dumm gelaufen, du hast mir nicht geglaubt, der Zug ist abgefahren. Sondern er geht darauf ein, dass Thomas eine persönliche Erfahrung sucht. Er will nicht einfach nur von anderen Zeugen hören, er möchte selber Zeuge werden. Er möchte selber Jesus erfahren.
Willkommen im Club, das wollen wir ja auch.
Eben, er möchte nicht ein Reporter werden, der etwas weitergibt, was er von anderen gehört hat, sondern er möchte diesem Jesus, und Jesus geht darauf ein. Er sagt, Thomas, das ist okay. Hier meine Hände, meine Seite, guck mal. Und dann geht Thomas hin, legt seine Hände und dann geht ihm das auf. Und dann sagt er diesen kurzen Satz aus 4 Worten. Mein Herr und mein Gott. Das geht immer so schnell an uns vorbei. Aber der ganze Punkt ist, Thomas sagt nicht einfach Herr und Gott. Er sagt nicht einfach, ja, das stimmt. Du bist Herr und du bist Gott, sondern er sagt, du bist mein Herr und du bist mein Gott. Diese ganzen Evangelien, die wir jetzt in diesen zurückliegenden Sendungen besprochen haben, die wollen uns an diesen einen Punkt tragen.
Und der Thomas hat es kapiert.
Der Thomas hat das begriffen. Deswegen ist dieses Statement, dieses kurze Gebet, dieser Ausspruch so immens wichtig und tief. Und die Frage ist, ob ich das auch so sagen kann möchte. Ob ich auch diesen 4 Evangelien erlaube, mich zu diesem Punkt zu bringen, wo ich Jesus entdecke, vor ihm stehe und dann ihm sagen kann, mein Herr und mein Gott, aber nicht mein Herr wie Herr Meier, sondern Herr wie Herrscher, Herr wie Souverän, Herr wie König, dass ich mein Leben sein Leben werden lasse, dass sein Leben mein Leben wird, dass ich ihn aufnehme, so wie Johannes geschrieben hat, das ganze Evangelium, damit wir glauben. Und das, was Jos mit Glauben meint, das drückt sich in diesem kurzen Satz von Thomas ganz wunderbar aus.
Mein Herr und mein Gott, Herr Papenkort, ich denke, lassen wir den Thomas sozusagen damit das Schlusswort gesprochen haben.
Ein wunderbares Schlusswort.
Dass wir alle auch da hinkommen können, dass wir das sagen können, dass wir Jesus so nah ranlassen an uns.
Ja.
Herr Papenkort, ganz herzlichen Dank. Wer mehr wissen möchte zu diesen Vorträgen, zu dieser Fünferreihe über die vier Evangelien, die wir hier bei Radio Horeb in loser Folge in diesem Jahr gemacht haben, beim Radio Horeb CD-Dienst. Die Nummer sage ich gleich durch. Können Sie sich diese CDs alle bestellen? Jetzt weiß ich nicht, ob die das noch rechtzeitig vor Weihnachten hinkriegen. Aber schauen wir mal, je nachdem, wie Sie dort fragen. Wenn Sie Herrn Papenkort selbst erleben möchten, wenn Sie ihn vielleicht in Ihre Gemeinschaft, Gemeinde, Gruppe oder einladen möchten, auf der Webseite vom Institut für Weltevangelisierung finden Sie die Kontaktdaten, auch beim Radio Horeb Hörerservice. Nummer gebe ich gleich durch. Die Website, wo Sie mehr vom Herrn Papenkort erfahren, ist www.neueva.de, steht für Neuevangelisation oder Neuevangelisierung, also www.neueva.de. Herr Papenkort, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns in den Sendungen waren. Wir sehen uns mit einer anderen Reihe im nächsten Jahr wieder.
Ja.
Und darauf freue ich mich schon. Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit. Behüte Sie Gott, Herr Papenkort.
Wünsche ich Ihnen auch, Herr Müller. Frohe Weihnachten.
Ihnen auch frohe Weihnachten. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich habe es gerade angedeutet, also wenn Sie diese Sendung oder die ganze Reihe über Jesus in meinem Leben neu entdecken mit den vier Evangelien, wenn Sie diese CDs haben möchten, Sie können sich die bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst oder Sie können sich direkt von der Radio Horeb Website www.horeb.org diese Sendungen downloaden als Podcast und sich dann auf dem MP3-Player im Auto beim Joggen oder in der U- und S-Bahn können sich dort die Vorträge anhören. Fragen zum Empfang oder zu Radio Horeb oder zu Michael Papenkort gibt Ihnen oder beantwortet Ihnen der Radio Horeb Hörerservice. Soweit hier mit der Lebenshilfe. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.